und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam.
Dem Podcast, in dem wir edle Zettel ziehen mit edlen Themen von edlen ZuhörerInnen aus einer edlen Box. Und die besprechen wir auf eine edle Art und Weise.
Oh ja, Jaco, das hast du sehr edel formuliert. Das muss ich doch mal sagen. Und
Dankeschön, Dankeschön.
Wie geht's dir?
Mir geht's sehr, sehr gut. Ich sitze hier gerade in unserem Arbeitszimmer. Ich habe hier ein bisschen umgeräumt und fühle es ziemlich doll. Ich habe alle Terrassenmöbel quasi ins Arbeitszimmer gestellt und habe jetzt hier so ein Sofa auf dem Boden. Habe ja so Sitzkissen geholt.
Das hört sich gemütlich an.
Ja, das ist auch sehr gemütlich und habe sehr gute Laune. Sam und ich, wir wollen nicht zu viel verraten, aber haben heute Morgen schon ein kleines Geschäftstelefon oder wie man heutzutage sagt, einen kleinen Geschäftscall gehabt, Business Call.
Ja, also wenn schon, denn schon.
Mhm. Und haben da mit so ein paar coolen Leuts gesprochen, die uns bei etwas unterstützen, was wir so ein bisschen für euch planen. Ja, und deswegen, ja, ich habe das Gefühl, ich habe heute schon so richtig was Businessmäßiges gemacht. Ja, und sonst sitze ich hier und trage eine Jogginghose mit Flecken. Wie geht's dir?
Ich habe gerade einen Bauchkrampf. Also ich habe gerade Magenschmerzen. Magenschmerzen, weil ich habe gerade die kalten veganen Fischstäbchen von gestern Abend gegessen, die in Fett vor Fett getrieft haben. Und die habe ich mir eben als Snack gegönnt, weil ich hatte ein Hüngerchen. Und ich kann Podcast nicht aufnehmen, wenn ich einen leeren Magen habe. Was ist denn da los? Und dann lagen da die noch so in der Pfanne von gestern Abend und dann dachte ich so, ach komm, was soll's, gönne ich mir jetzt.
Gut.
Also ich muss ja ehrlich mal sagen, vegane Fischstäbchen, mir kann keiner erzählen, dass man die von echten Fischstäbchen mit Fleisch unterscheiden kann. Die schmecken zu 100% genau gleich.
Also ich, welche hast du?
Ich habe die von der Aldi Eikenmarke genommen.
Das sind auch wirklich meine Lieblingsfischstäbchen. Ich habe schon ein paar andere ausprobiert, die, ich hatte mal welche, die auch wirklich noch geile Inhaltsstoffe hatten. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie die hießen, da habe ich auch mal Werbung für gemacht, da war so auch
so
Gemüse
Fisch
drin und so. Ah, nee, ich weiß gerade echt nicht mehr, wie die heißen. Die habe ich auch noch im Gefrierkühler. Die schmecken ein bisschen weniger nach Fisch. Aber die Inhaltsstoffe sind geiler, aber so vom reinen Fischstäbchengeschmack finde ich die vom Aldi wirklich am besten. Und ich
Oder?
Muss sagen, von den regulären Supermarkt-Fischstäbchen, weil es gibt ja auch welche bei Edeka und so, ich weiß gerade leider nicht mehr, wie die Marken, ist das Edeka? Nein, Rewe. Rewe ist das. Da gibt's welche, die schmecken auch richtig geil, aber von denen kriege ich die Blähungen aus der Hölle.
Oh,
aber nicht so Bauchschmerzen, wie wir das kriegen, wenn wir Blähbauch kriegen, sondern so richtig Blähungen, als hätte ich einen Bohneneintopf gegessen, weißt du?
Mhm, Hab ich immer gerne nach dem Linseneintopf, was ja einer meiner Lieblingsspeisen um diese Jahreszeit ist. Linseneintopf geht immer, aber danach, da kann ich mich auch erstmal einschließen, weil das wird unangenehm für alle anderen.
Ja, das verstehe ich sehr gut. Es gibt ja immer so Gewürze, wo man mit dagegen, obwohl das ist glaube ich nur bei Kohl so, ne, dass du so, wie heißt das denn? Du kannst doch, Mann, was ist denn dieses eklige Gewürz, das keiner mag? Kümmel.
Ja. Ach, das ist gegen Blähungen?
Ja, wenn du, ich weiß nicht, ob das auch bei Hülsenfrüchten funktioniert, aber wenn du alles, was du mit Kohlsorten machst, wenn du da Kümmel dran machst, dann soll das die Blähungen verhindern.
Oh, das muss ich mal recherchieren. Ich bin aber auch, muss ich sagen, nicht der allergrößte Kohl-Fan.
Es kommt drauf an. Also, ich meine, Blumenkohl bläht eigentlich bei den meisten Leuten nicht.
Blumenkohl, warte, wie sieht das nochmal aus? Ach, das ist das Weiße.
Das ist das Weiße, genau. Das kriegt man eigentlich häufig auch bei so Magen-Darm-Kuren verschrieben, dass du nur Kartoffeln und Blumenkohl essen darfst irgendwie, weil das so
eine weiße Diät. Das kann man auch gut essen, wenn man sich die Zähne hat bleachen lassen.
Oh, gut, das zu wissen. Das werde ich niemals tun, denn das sind Schmerzen, die ich in meinem Leben nicht haben möchte.
Deine Zähne sind auch so weiß, dass sie blenden, also von daher.
Die werden auch älter, meine Zähne, ich sag dir das. Die sind jetzt auch 30 geworden. Oh, das
stimmt,
ist ein ekliger Satz. Ich habe den nicht gesagt. Kata, schneiden Sie sofort diesen Satz raus.
Der wird sowas von drin gelassen.
Ja, wo wollte ich denn jetzt hin? Kohl. Boah, doch, ey, in manchen Eintöpfen und so, wenn da so Kohl drin ist, das finde ich schon richtig nice.
Also ich liebe Chinakohl, wenn das so untergemixt ist, unter so einem frischen asiatischen Gericht. Das finde ich richtig, richtig lecker. Aber irgendwie erinnere, ist Kohl in meinem Kopf so abgespeichert, wie wenn ich damals von der Schule nach Hause gekommen bin und es gab Mittagessen und es war eine große Enttäuschung in mir.
Wirklich? Wieso? Wie
Ja, total.
auf was für eine Art haben deine Eltern denn Kohl gemacht? Was war das dann? Lag da dann einfach Kohl
Nee, also
gekocht?
meine Mutter hat häufig Kohlrouladen gemacht. Die waren dann gefüllt mit Hackfleisch damals. Und
Ja.
manchmal gab es das auch als so Kohlhackpfanne. Und in den kalten Monaten natürlich Grünkohl. Wobei ich sagen muss, dass ich Grünkohl sehr gerne esse.
Ich finde, das sind alles drei richtige Premium-Gerichte.
Wirklich?
Ja, voll. Gar
Oh
richtig
mein.
geile Hausmannskost. Davon habe ich viel zu wenig in meinem Leben.
Okay, also ich finde es besonders. Und dann gibt es ja noch Wirsing. Und mit Wirsing habe ich wirklich gar nichts am Hut. Ich habe keine Ahnung, wie man das isst.
Wahnsinn, ich liebe Wirsing. Ey, Wirsing so gekocht und angebraten mit Butter und Salz, beste wo gibt.
Wirklich? Oh Gott, das muss ich mal in meinen Speiseplan mit aufnehmen, weil ich glaube, das ist super gesund.
Das ist auch extrem billig. Kohl ist, glaube ich, auch billig. Du kannst so, glaube ich, von einem so einem Kohlkopf kannst du so einen Monat leben. Okay, ich übertreibe, aber wir haben immer das Problem, wir kaufen so einen Weißkohlkopf, weil mein Freund hat ja kasachische Wurzeln. Und dementsprechend sind auch so einige, ja, ich weiß gar nicht, ob das russische Gerichte gibt, sowas wie Borsch, diesen Eintopf und Pelmeni und so gibt es ja auch, glaube ich, in Polen und Tschechien und was weiß ich wo, nicht überall, auf jeden Fall östlich. Und der kocht so gerne Borsch. Das ist einfach ein Gemüseeintopf mit zum Beispiel rote Beete. Das ist, glaube ich, Winterborsch oder so. Naja, auf jeden Fall braucht man dafür Kohl. Und dann kaufe ich halt so einen Kohlkopf und davon braucht man dann so ein Viertel und dann steht man da vor so einem 5 Kilo schweren Baseball-Kohlkopf und hat so keine Ahnung, was mache ich jetzt mit dem Rest? Ich
Eher
muss gestohlen.
Basketball, oder?
Ja, eher was habe ich denn gesagt?
Baseball, das ist halt schon ein bisschen kleiner.
Nee, es ist schon Basketball, da hast du recht, ja. Und das finde ich dann schwierig. Das finde ich bei einigen Sachen auch schwierig. Haben wir auch schon mal drüber geredet. Dürüm und überhaupt so Fladengeschichten. Wenn man sagt, ich möchte heute gerne meinen Wrap essen. Nein, nein. Die Entscheidung triffst du nicht für heute, die triffst du auch für die nächsten 5 Tage.
Weil die Verpackung recht groß ist.
Ja, und das muss so, da habe ich immer so ein bisschen meine Schwierigkeiten mit. Da sind wir
Ja, aber
schon
die
wieder zu
vergammeln halt
Wippen.
nicht so
Ja.
schnell, ne? Ja,
Aber
eigentlich.
warte, das ist wirklich eine wichtige Frage, Sam, die ich mir gestellt habe in den letzten Tagen. Wenn du so eine Packung Tortillas oder Dürüm kaufst und du
Ja.
machst da jetzt so, du isst da jetzt 2 von und da sind jetzt noch 4 oder 6 übrig und dann rollst du die zusammen, machst ein Gummi rum und legst sie in den Schrank. Wie lang sind die haltbar? Wie lang würdest du die noch essen?
Bis Schimmel drauf ist.
Wirklich?
Ja, ich
Weil
esse die lange.
Ich muss sagen, ich habe jetzt hier welche seit 3 Wochen liegen, da ist kein Schimmel drauf, aber ich traue mich auch nicht, sie zu essen, weil ich ja weiß, dass Brot eigentlich extrem schnell schimmelt.
Ich weiß nicht, ich bin eine richtige Probiermaus. Also ich probiere die Sachen immer erstmal, bevor ich die wegschmeiße. Ich weiß, du bist da ein bisschen vorsichtiger, aber ich denke mir ganz oft so, ich hatte schon wirklich, da habe ich noch Kuhmilch getrunken. Die war 4 Wochen abgelaufen, die war gut. Die war noch gut, die hat geschmeckt. Das kannst du ja
Wie
erschmecken.
mein Vater, ey. Ich bin auch so groß geworden. Hä, der Joghurt ist noch gut. Papa, der ist 3 Monate abgelaufen. Ja, guck mal hier, der schmeckt ganz normal. Das fand ich schlimm als Kind.
Also genau, bei
Und er
Joghurt ist
hatte
es auch
recht.
so. Das stimmt. Die sind noch gut. Diese Mindesthaltbarkeitsdaten, die sind halt einfach so kurz angesetzt. Also da kannst du locker ganz häufig das Doppelte noch draufrechnen. Und es kommt aber auch drauf an, wie die Sache gelagert ist. Ich habe bei Tortilla zum Beispiel festgestellt, das hört sich jetzt vielleicht auch ein bisschen komisch an. Aber ich schneide so eine Verpackung an der Seite auf und ich klebe die dann wieder mit Paketband zu, damit die luftdicht sind, weil sonst trocknen immer die Ränder aus.
Ja, das stimmt. Weißt du, ich habe immer so doll Angst davor, dass ich nicht sehe und nicht schmecke, dass das schlecht ist und es ist auch noch nicht schlecht, aber es ist in so einem Zwischenzustand, der mir theoretisch schon Durchfall machen könnte, aber es schmeckt noch. Weißt du, so wie auch,
Ja.
wenn du so einen Cheeseburger von McDonald's so 3, 4 Tage offen rumliegen lässt, der sieht noch genauso aus.
Ja, ich weiß, was du
Aber
meinst.
ja, wahrscheinlich hast du recht. Diese Mindesthaltbarkeitsdaten, den kann man sowieso nicht ganz vertrauen. Ich glaube, außer wenn es wirklich um ja so Fisch und Fleisch gibt, was wir hier ja sowieso nicht im Haushalt haben, glaube ich, hast du da Hast du da recht, ja. Ich bin nur verwirrt. Weißt du, manchmal so Brot, einen Tag abgelaufen, komplett verschimmelt. So Tortillas, seit 4 Wochen offen, ich sehe nichts. Das verwirrt mich. Ich möchte da einfach Gewissheit haben.
Also ich habe auch mal gelesen, dass man Brot nicht essen soll, wenn eine Scheibe verschimmelt ist. Weil bei manchen Sachen, bei Käse oder so, kannst du es ja voll gut abschneiden und dann weiter essen, ne? Oder bei irgendwas anderem.
Mann, Alter.
Und bei Brot soll man das wohl nicht machen. Ich habe es irgendwann mal nachgelesen. Das kann aber auch schon 5 Jahre her sein und die Quelle habe ich nicht geprüft. Aber dass das dann sich überträgt auch auf all die anderen Scheiben, dass man das dann besser nicht machen sollte.
Mhm, okay.
Aber ja.
Das ist gut. Das werde ich auf jeden Fall an eine Freundin weitergeben, die sagt, ich zitiere, wundert mich, dass ich noch nie krank geworden bin von dem, was ich alles esse. Ich schneide immer Schimmel einfach ab und esse weiter. Und ich dachte so, das ist sehr nachhaltig, aber ich muss würgen an dieser Stelle.
Es kommt echt aufs Produkt an.
Auch Käse. Wenn da was schimmelt, das könnte ich nicht wegschmeißen und den Rest essen. Oh. Wenn ihr das macht bisher und ihr fahrt gut damit, bitte macht das weiter. Das ist bestimmt super nachhaltig, aber ich weiß auch nicht. Ich bin da ganz...
Ist ja auch okay. Ich hatte neulich eine Situation mit Sojajoghurt. Der war schon offen im Schrank und hatte halt noch diesen Plastikdeckel obendrauf. Und dann habe ich den rausgenommen und dachte so, irgendwie weiß ich jetzt auch nicht so ganz. Aber ich finde ja Sojajoghurt ohne Geschmack, so naturbelassen, grundsätzlich nicht lecker. Muss ich einfach sagen, finde ich nicht so lecker.
Auch nicht.
Und dann habe ich den so probiert, weil ich wusste, der ist schon ein bisschen drüber. Und der hatte so nicht ranzig, sondern so komisch geschmeckt, dass ich jetzt gedacht habe, schmeckt der jetzt immer so oder ist der verdorben? Ich konnte es nicht richtig zuordnen, habe mich dann aber dafür entschieden, ihn zu entsorgen, weil irgendwie fühlte sich das ganz falsch an. Aber ich konnte es nicht richtig identifizieren, man hat nichts gesehen, aber der hat einfach so kacke geschmeckt. Und dann wusste ich aber nicht, Sojajoghurt schmeckt ja immer ein bisschen kacke. Also weiß ich jetzt gerade nicht so ganz
genau. Da sagst du was. Genauso wie Sojamilch. Ich check das nicht. Wobei ich mich frage, ob das mit Sojaprodukten, also ich esse schon Soja, aber halt nicht diese Sojamilchprodukte einfach, außer die sind irgendwo in Restaurants wirklich gut verarbeitet, ob das so ein bisschen ist wie mit Süßstoff. Dass du so am Anfang total diesen Sojageschmack schmeckst und irgendwann schmeckst du den einfach nicht mehr.
Ja, das kann gut sein. Ich weiß es nicht ganz genau. Es gibt ja auch Menschen, die finden Seitan ganz eklig, dass man immer diesen Seitan-Geschmack schmeckt.
Ich esse das sehr, sehr selten. Und ich glaube, wenn ich dieses ganze Zeug esse, dann gehe ich meistens irgendwo essen, hier in Berlin in Restaurants, wo die es halt total drauf haben, dass das geil schmeckt.
Mhm.
Ich zu Hause, das Maximale, was ich hier habe, sind Edamame und eine Packung Tofu.
Ja, auf jeden Fall. Und Tofu finde ich auch ganz oft so, brauche ich den jetzt wirklich?
Nein, also das ist, das war auch schon hochgestapelt gerade von mir. Wobei, was ich extrem nice finde, ist Tempeh. Hast du schon mal Tempeh gegessen? Das ist auch ein Sojaprodukt, das sind fermentierte Sojabohnen zu so einem Block gepresst, glaube ich. Und ich habe das essen die in Indonesien ganz viel mit Erdnusssoße.
Okay.
Da gibt's ganz oft so Tempeh-Spieße mit Erdnusssoße. Und das schmeckt richtig nice. Kevin mag das nicht so gerne. Es hat jetzt, ich finde, es hat ein bisschen was Nussiges und so eine geile Konsistenz im Mund. Und das ist gut für den Darm.
Ist das das, was Nisi mal in ihrer Insta-Story gegessen hat?
Fermentierte Soja-Schleimibohnen? Nee, das ist das nicht. Das ist wirklich wie Soja, so ein Block, sogar noch viel härter als Soja.
Tofu.
Als Tofu, genau. Ja. Also, ich kann das mal machen. Das magst du safe. Also, ich glaube, du isst gerne asiatisch. Das magst du safe gerne.
Okay, ich bin gespannt. Mein Magenschmerz hat jetzt auch schon ein bisschen nachgelassen. Ich habe eben noch ein bisschen lauwarmes Wasser hinterher getrunken. Vielleicht war das gut für das kalte Öl, das ich im Bauch mit den Fischstäbchen zu mir genommen habe.
Ich habe da noch nie drüber nachgedacht, ob kaltes Öl jetzt schlechter ist. Also safe. Ist das für dich?
Ja, das weiß ich schon. Ich wusste es schon, als ich gegessen habe, dass das ein ekliger Klotz in meinem Bauch wird.
Aber nur bestimmte Öle, also so Bratöle, die du speziell benutzt? Oder weil bei Olivenöl würde das ja wahrscheinlich nicht greifen, oder?
Also ich glaube, wenn ich so kalt frittiert etwas esse, dann weiß ich schon, dass ich einen Bauchschmerz bekomme.
Das ist ja spannend. Gut, Sam, ich würde dir jetzt die obligatorische Frage stellen, ob du einen Fun- oder einen Abfaktor hast.
Ich habe eine kleine Mischung aus beidem.
Okay, ich habe einen kleinen Fun-Faktor.
Ach Mensch, okay.
Dann wo möchtest du es dann auch einfach darunter verbuchen?
Ich verbuch's auch darunter. Wir sind heute positiv. Doch, dann wird's eine Fun-Faktor-Kategorie.
Okay. Positive Vibes hier.
Positive Vibes only. Na klar.
Auf jeden Fall. Dafür stehen wir. Dann kommt jetzt der
Fun Faktor. Jaco, bitte, beginne. Erzähl mir deinen positiven Input. Was hast du erlebt? Was hat dich freudig gestimmt?
Okay, also, ja, es ist jetzt nicht so, wie crazy cool und aufregend und lustig war das, sondern es ist eher sowas, was mich zufrieden stimmt, würde ich sagen. Und etwa auch vielleicht einen kleinen Tipp, den ich rausgeben möchte an alle menstruierenden Menschen. Also, ich habe ja in diesem Podcast schon öfter erzählt, dass ich so ein bisschen Probleme mit PMS oder PMDS habe. Und da ist auch noch ein bisschen was von über. Das meiste habe ich wahrhaftig in den Griff bekommen. Ich bin gerade diese Woche so positiv gestimmt. Das kann natürlich nicht jeder so, wie ich das jetzt benenne, aber ich habe mir diese Zeit geblockt im Kalender und habe da so gar keine Termine reingelegt und habe gesagt, das ist die Woche, da trage ich eine Jogginghose, da arbeite ich vom Sofa. Das ist die Woche, da mache ich nur Termine, auf die ich richtig Bock habe und da schminke ich mein Gesicht nicht. Also so eine richtige Chill-Woche. Und das tut gerade sehr gut. Und da ist mir jetzt auch nochmal, während ich diese Auszeit mir für mich nehme und nicht irgendwo durchdrehe und Nervenzusammenbruch kriege, weil ich mich zu irgendwas zwinge, was meine Hormone gerade nicht wollen, ist mir bewusst geworden, wie viel besser es mir schon in der PMS, also in der Zeit, bevor meine Menstruation kommt, wie viel besser es mir dagegen. Es gab wirklich erschreckende Zeiten, wo ich gedacht habe, ich habe eine schlimme Krankheit. Und wie viele Symptome ich losgeworden bin. Und unter anderem auch wegen einem Buch. Was ich einfach sagen würde, also das ist für mich, das hat mir eine Zuschauerin und Freundin wäre jetzt ein bisschen weit gesagt, wir kennen uns eigentlich, aber wir tauschen uns immer so ganz viel aus über Instagram und WhatsApp und so. Auf Instagram heißt sie, glaube ich, auch Confused Hormones. Hat eine, ich weiß nicht, ob sie eine Zuhörerin von uns ist, aber auf jeden Fall eine Zuschauerin von mir, die auch Endometriose und PCOS hat. Und die hat mir dieses Buch damals empfohlen und diese Ärztin, die dieses Buch geschrieben hat. Und ich habe das damals in meiner Not einfach bestellt, weil ich alles aufgesaugt habe an Informationen, was geht. Und ich habe dieses Buch jetzt durch und würde wirklich sagen, es gibt ja so grundlegende Bücher, wo man sagt, das sollte man gelesen haben, um in Bezug auf ein Thema. Das ist so das Buch. Für manche Leute ist das vielleicht der Ernährungskompass von Bars Kast oder wie er heißt. Und für andere vielleicht Da mit Charme, habe ich nie ganz gelesen, aber ist bestimmt auch super und so, ne? Und ich würde sagen, dass dieses Buch dazugehört. Das gehört in dieses Regal. Und ich würde das gerne empfehlen für alle Menschen, die einfach entweder einfach etwas über Perioden lernen wollen, aber vor allen Dingen für Menschen, die Probleme mit ihrer Periode haben. Und das Buch heißt Die Periodenwerkstatt, der Weg zu gesunden Hormonen und einer gesunden Periode. Und die Autorin heißt Lara Bryden. Und das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Buch. Egal, ob ihr zum Beispiel gerne, vielleicht überlegt ihr, die Pille abzusetzen und seid unsicher. Das ist ein ganz, ganz tolles Buch, was auch darauf vorbereitet, was man tun kann, damit die Symptome nicht so stark werden. Es ist ein Ratgeber drin, wie ihr mit eurem Frauenarzt oder Frauenärztin sprechen könnt. Dinge, die vielleicht die ÄrztInnen größtenteils noch nicht wissen und wie man das sozusagen mit denen spricht, um zum Beispiel die Blutwerte zu bekommen oder die Untersuchungen zu bekommen, um herauszufinden, was zum Beispiel bei einem los ist oder so. Und allgemein ist es ein so, und natürlich auch für Menschen, die in der Perimenopause oder in der Menopause sind oder da reinkommen und wo sich die Hormone umstellen und so. Und auch Problemprotokolle für zum Beispiel Krankheiten wie PCOS oder Endometriose und sowas. Ich habe so viel gelernt. Ich wusste, ganz viele Sachen habe ich gemerkt über die menschliche Periode überhaupt gar nicht. Okay. Und Ja, das ist wirklich ganz schön geschrieben. Egal, also welche Lebensmittel was mit euren Hormonen machen, welche Trends zum Beispiel auch im Ernährungsbereich und im Sportbereich bei Frauen vielleicht ein bisschen, bei Menschen, die menstruieren, ein bisschen anders ist als bei Menschen, die nicht menstruieren und worauf man achten kann, welche Nahrungsergänzungsmittel, welche Probleme zum Beispiel lösen können, wie Brustspannen oder Ängstlichkeit vor der Periode und so. Und ja, das war eine sehr lange Werbung jetzt, aber du merkst, ich bin begeistert.
Ja, also ich finde das in dem Fall gut, weil ich damals zum Beispiel bei einer Frauenärztin war und hatte auch Beschwerden nach so einer langen Pilzgeschichte, hatte ich irgendwie die ganze Zeit Schmerzen und hatte aber gar keine auffälligen Werte mehr und war so verunsichert. Und da meinte sie, ja, es könnte auch mit meinen Hormonen zusammenhängen. Und dann habe ich gesagt, ja, könnten wir dann nicht eine Hormonanalyse machen? Und da meinte sie zu mir, ich hatte das auch selber getragen, nee, das machen wir grundsätzlich nicht bei Frauen in ihrem Alter. Und ich dachte mir nur so, okay, nehme ich mal so an. Und dann hat sie mir aber eine Hormonsalbe verschrieben, die eigentlich für Frauen ist in den Wechseljahren. Also dafür war ich dann doch nicht zu jung. Weißt du, wie ich meine? Das war halt total komisch. Und die Art und Weise.
Das heißt, sie hat dir wahrscheinlich eine Progesteroncreme verschrieben, obwohl sie nicht getestet hat, ob das bei dir zu niedrig ist.
Genau, und das war für mich ein einziger Widerspruch. Ich habe mich da auch nicht gut aufgehoben gefühlt, das muss ich ganz ehrlich sagen. Das war damals noch in Hildesheim. Die Art und Weise, wie man zum Beispiel mit der Ärztin kommuniziert, das hätte mir auf jeden Fall total geholfen, weil es ist ja nun mal so, dass wir Ärztinnen und Ärzte einfach auf so einen Sockel heben, was die uns erzählen, das ist in den meisten Fällen gut. Und das ist es ja auch. Aber bei ihr war ich so ein bisschen so, oh scheiße, irgendwie habe ich mich unwohl gefühlt und irgendwie nicht so richtig aufgeklärt. Und ich hätte das gerne irgendwie einmal abgecheckt, weil ich irgendwie zweimal in der Woche da hingegangen bin, weil ich halt ultra Schmerzen hatte, aber irgendwie den Grund nicht gefunden habe. Und dann ist es, glaube ich, ganz gut, mal so ein paar Insights zu haben und das zu besprechen.
Auf jeden Fall. Also ich habe mir da auch mal was zu angeguckt, zu dem Thema, warum meckern eigentlich so viele Leute sozusagen über die ärztlichen Besuche. Natürlich auch nicht bei jedem. Es gibt ganz, ganz tolle Ärzte und Ärztinnen. Aber da habe ich dann auch erstmal so ein bisschen verstanden, wo das Problem eigentlich auch so liegt, dass da gar nicht so viel Geld verdient wird, wie man oft denkt, dass da ein unfassbarer zeitlicher Druck und auch finanzieller Druck hintersteht. Teilweise kommt natürlich drauf an, worauf du spezialisiert bist und ne, das ist bestimmt auch alles ganz anders. Und gleichzeitig natürlich auch, dass ich weiß es nicht, ich würde jetzt einfach mal sagen, es natürlich immer wieder fortlaufend neue Erkenntnisse gibt in ganz speziellen Bereichen. Und das heißt nicht, dass jeder Arzt und jede Ärztin da spezielles Wissen hat, sondern vielleicht auch Grundwissen, was aber vielleicht auch einfach nicht bei jedem passt. Und deswegen finde ich es, wenn man ein Problem hat, ganz toll, wenn es Menschen gibt, die Informationen veröffentlichen, die in die Tiefe gehen, sodass du vielleicht selbst verstehst, was bei dir los ist. Und das fand ich so toll bei diesem Buch. Es geht sehr in die Tiefe, aber total einfach zu lesen. Du liest das runter wie ein Groschenroman, obwohl sie dir die Tiefen der Hormone und Zusammenhang mit Gehirn und was weiß ich nicht alles erklärt. Das fand ich echt cool. Also
das klingt super. Schön.
Ein kleiner Tipp von mir.
Das sind die wichtigsten und die wertvollsten Tipps, wenn die von Herzen kommen.
Ja, ne?
Das stimmt.
Und ja, deswegen, wer damit Probleme hat, könnt ihr ja mal schauen, ob das was für euch ist. Ist auch auf Instagram Lara Bryden, teilte auch ganz viele Informationen, falls ihr gerade keine Kohle für ein neues Buch habt oder so. Genau, Sam, was ist denn dein Abfaktor, Funfaktor, Mischgedings?
Ich schäme mich jetzt, weil mein Funfaktor ist richtig banal und richtiger Schrott dagegen.
Nein, das wollen wir hier, das ist unsere Grundlage.
Oh Mann, ey, mir ist heute Morgen kein Abfaktor eingefallen und dann dachte ich so, ja scheiße, irgendwie Pfanne oder Abfaktor, irgendwie ist nichts Auffälliges passiert. Und dann habe ich ja, egal, ich mache mich jetzt fertig für unseren Business Call und dann habe ich mir eine Hose angezogen und mich auch so mittelfertig gemacht. Und dann hatte ich ein Gefühl, das mir sehr vertraut vorkam und ich hoffe, ich bin nicht die einzige Person. Ich habe mir die Hose angezogen, aber in der Mitte irgendwo am Oberschenkel innen klebte dann noch eine Unterhose vom letzten Mal. Kennst du dieses Gefühl? Du ziehst eine Hose und denkst so, ach du Scheiße, da ist ja noch was drin.
Das kenne ich mit Unterwäsche und auch mit Socken.
Und auch mit Socken, richtig. Und dann musste ich an eine Situation denken, die nicht ganz so war, aber die hat mich daran erinnert. Ich war mal mit meinem Vater in Paris. Wir haben einen kleinen Urlaub gemacht, sind aber nur 3 Tage durchs Louvre gegangen. Das war schlimm.
Oh, ich erinnere mich, dieses traumatische Erlebnis im Louvre.
einer der Tage, da hatte ich so eine richtig enge Miss-60-Hose an, so eine quietschenge mit bisschen Schlag ausgestellt, in weiß, das war sehr edel damals.
Mhm.
Und ich hatte an der Oberschenkelinnenseite hatte ich den ganzen Tag einen richtigen Schmerz. Und ich dachte, was ist denn das? Mich hat irgendwas ganz Schlimmes gestochen. Wir waren aber die ganze Zeit unterwegs und irgendwann saß ich auf einer öffentlichen Toilette und habe gedacht, ich gucke jetzt, was das ist. Und das war ein Plastikstück vom Tampon, was sich in diese quietschenge Hose da verschwunden ist.
Nein!
Und dann an der Stelle war meine Haut so richtig wundgeschrubbelt, weißt du, von diesem Plastikstück und den Dings. Und dann dachte ich so, es ist komplett falsch, wenn etwas in der Hose ist, was da nicht hingehört. Eine alte Unterhose oder ein kleines Plastikstückchen oder sonst irgendetwas. Das darf da einfach nicht sein.
Und, aber ja. Besser ist es, die Hose ist eng, als dass du eine weitere Hose trägst, bist auf einem Business-Meeting und dir fällt der Tanga unten aus dem Hosenbein.
Das wäre der schlimmste Albtraum.
Oh Mann. Am besten ich noch ja auf links, dass man schön gucken.
Das war immer mein schlimmster Albtraum. Da hatte ich eine richtig kleine Klatsche in meinem Kopf. Und zwar, egal wo ich übernachtet habe, ich habe immer Schiss gehabt, dass ich eine dreckige Unterhose da vergessen habe.
Oder? Das finde ich auch richtig schlimm. Ich glaube, das ist so das Unangenehmste, was ich mir vorstellen kann. Unter anderem so neben gebrauchten Ohrenstäbchen und sowas, ist, dass jemand eine gebrauchte Unterhose von mir in den Händen hält.
Ja, weil, wie soll ich sagen, also weibliche Unterhosen, die getragen sind, die sehen, das sieht man halt, ne? Und bei einer Boxershort sieht man es in der Regel ja nicht zum Beispiel.
Nee, da sieht man es nicht, das stimmt. Oder auf jeden Fall, da muss ja schon, glaube ich, eher eine kleine Erektion stattfinden dafür, dass da überhaupt irgendwas sein könnte. Und das wäre ja tendenziell auch eher 100% durchsichtig.
Und das ist bei Frauen, also bei mir ist es definitiv nicht durchsichtig dann. Und das war immer meine schlimmste Vorstellung. Ich habe immer Angst gehabt, dass ich irgendwo eine Unterhose vergesse. Schlimmes
Gefühl. Ja. Ja, es gibt ja auch, also sehr, sehr viele Menschen packen sich ja auch Slip-Einlagen in die Unterhose. Da hätte man diese Gefahr nicht. Aber das ist mir zu, wie sagt man das, wenn... Das ist, die Fungi-Gefahr ist mir zu groß.
Ich habe da auch nicht genug Atemraum.
Ja.
Ne? Das ist nicht so luftdurchlässig. Habe ich mal eine Zeit lang gemacht auch, wenn ich vor allem noch Salben oder irgendwas gesalbt habe früher. Gesalbt, das hört sich auch so an, als wäre das eine edle Prozedur.
Das wenn ich klingt halt, das ist ziemlich so ökologisch.
Nee, wenn ich da so eine Milchsäurecreme oder Fungicreme draufgeschmiert habe oder so. Weil das war immer richtig hartnäckig, das aus der Unterhose rauszubekommen, weil das so fetthaltig halt auch war, dass es manchmal bei 60 Grad auf jeden Fall gar nicht rausgekriegt hat. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich wasche Unterwäsche und Handtücher auf 60 Grad, nicht auf 90. Machst du auf 90?
Das kommt ganz drauf an. Ich versuche eigentlich gar nicht auf 90 Grad zu waschen, aber manchmal gibt's so Situationen, wo ich das doch mache, und zwar bei extrem widerlichen Küchenlappen. Da wären wir wieder bei Lappen.
Ja.
Und ja, früher habe ich das auch gemacht, wo ich so Probleme mit Fungi-Infections hatte. Da habe ich das auch gemacht, weil ich Angst hatte, dass da was übrig bleibt. Aber das auch bei 60 Grad bleibt da nichts übrig.
Ich hatte halt immer das Problem, das wurde auch mal gesagt, das muss in eine Kochwäsche. Und dann war das aber so, dass diese Gummibündchen irgendwie so eng geworden sind und dass das gar nicht also der Stoff ist gleich geblieben, aber diese Gummibündchen, die sind halt voll einschneidend dann gewesen. Das waren einschneidende Erlebnisse in meinem Arschbereich.
Ich trage Unterwäsche sehr groß, weil ich einschneidende Erlebnisse auch gar nicht mag. Dementsprechend, wenn die gekocht wurden, passen die eigentlich erst.
Ach, verstehe. Du denkst in die Zukunft hinein. Das ist sehr, sehr klug.
Ich habe diese Diskussion ständig, auch wenn ich mal Klamotten bestelle oder so, in zwei verschiedenen Größen. Ich fühle mich immer wohl in der Größe. Auch wenn die dann vielleicht total komisch aussehen, aber irgendwie fühle ich mich dann lässig.
Ist auch so, ist bei mir auch so. Ja, also das war es eigentlich. Das war ein Fun-Faktor, dass ich meine Unterhose in der Hose hatte. Und es war ein witziges Erlebnis, weil dieses Gefühl kannte ich schon als Kind. Das passiert so einmal alle paar Monate oder einmal im Jahr ist das so. Und du denkst immer so, was ist das denn?
Ja.
Ja, Jaco.
Sam,
Was wollen sagst du? Wir ja den ersten Zettel ziehen? Ich habe immer gerade noch keine vorliegen, aber du hast die alle
ich
noch, ne?
Ich habe die gemacht. Und ich war sogar fleißig, Sam. Ich habe alles aussortiert, was wir schon hatten. Wir haben jetzt hier ein großes Meer von nur guten, unbekannten Themen.
Sehr geil.
Eigene Fehler verzeihen. Da bin ich jetzt extrem gespannt, Sam. Hast du das generell, dass du, bist du häufig sauer auf Fehler, die du machst? Also ist das sowas, was dir zwischendurch passiert?
Ich muss gerade mir einen Fehler ausdenken in meinem Kopf, damit ich diese Situation nachfühlen kann. Und ich überlege gerade, sind es große Fehler, wie man hat jemanden sehr verletzt durch etwas, was man gesagt hat? Oder ist es ein Fehler wie, scheiße, ich habe den Brief aus Versehen an die falsche Adresse geschickt?
Mhm. Nee, ich glaube, ja, also es gibt ja immer diesen Satz, ne, so man muss sich selbst verzeihen.
Ich glaube, grundsätzlich bin ich eine Person, die absolut nicht streng zu sich ist. Also ich glaube, ich verzeihe mir sehr schnell und sehr viel, weil ich dann immer den Kontext herstelle. So, hey, tut mir leid, dass ich das gesagt habe. Ich war total aufgebraust und ich wollte verletzend sein. Ich weiß, dass das, was ich gesagt habe, gar nicht stimmt. Das war gerade eine Notwehr und eine total beschissene Reaktion von mir, die aus Hilflosigkeit gekommen ist. Und dann habe ich mir das so weit erklärt für mich selber und denke so, okay, ist nachvollziehbar. Also jetzt mal auf diesem Beispiel. Und alles andere, was irgendwie einem, also was einem passiert, was irgendwie ein Fehler ist, wie zum Beispiel diesen Brief falsch abschicken oder eine Rechnung zu spät bezahlt haben, dann denkst du, boah, ich bin zerstreut, wo ist mein Kopf heute? Ich habe das vergessen, ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Gut, die Konsequenzen sind jetzt da, jetzt muss ich Mahngebühr 60 Euro bezahlen, ist halt ärgerlich, zum Beispiel.
Aber du setzt dich dann ja nicht aufs Bett und sagst so, ich bin so sauer auf mich, ich hasse mich. Das, so, weißt du?
Nee, überhaupt nicht, glaube ich. Also jetzt gerade, wenn ich darüber nachdenke, nicht. Aber vielleicht hast du ja auch noch mal was aus deiner Perspektive, das mich vielleicht auch noch mal abholt.
Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass du mir du hast mir auch schon mal das Gefühl erklärt, auf sich selbst stolz zu sein, was ich dann ja neu in meinem Leben etabliert habe. Das hier ist jetzt natürlich vielleicht nicht unbedingt ein Gefühl, was man etablieren will, das Gegenteil von sich nicht verzeihen. Aber das ist einfach für mich schon immer ein Mysterium gewesen, weil ich das nicht so doll greifen kann, das aber um mich rum häufig sehe, dass Leute extrem sauer auf sich sind oder sagen, das konnte ich mir bis heute nicht verzeihen. Und ich mich dann immer gefragt habe, sind diese Leute einfach extrem kritisch mit sich selber oder habe ich einfach nur das Glück, dass ich noch nie etwas getan habe, was so doll meinen eigenen Werten und meiner eigenen Moral widerspricht. Aber ich ärgere mich natürlich manchmal, wenn ich irgendwie was verkacke oder ich sage im Streit was zu meinem Freund, wo ich hinterher sage, oh, das hat den bestimmt verletzt. Und dann gehe ich da hin und entschuldige mich. Aber ich habe das nicht so, dass ich lernen muss, mir etwas zu verzeihen. Das ist ja ein Riesending, ne? Auch psychologisch gesehen. Ganz, ganz viele Menschen haben ja dann, also die sagen das ja so, auch in Filmen so. Ich konnte mir einfach jahrelang selbst nicht verzeihen und deswegen ging es mir immer schlecht.
Ja, genau.
Und das Gefühl kann ich nicht greifen.
Ich kann das auch nicht greifen. Zum Glück.
Ich trenne, glaube ich, vielleicht ein bisschen mehr das, was ich tue und sage, von meinem Kern. Weißt du, wie ich das meine?
Schon ein Stück weit.
Ich kann mir natürlich vorstellen, keine Ahnung, sagen wir jetzt mal, ich würde irgendwas richtig hart verkacken. So, ich würde jetzt meinem Freund fremdgehen und der wäre total verletzt und würde mich verlassen. Dann weiß ich natürlich, und ich würde das gar nicht wollen, dass der mich verlässt. Dann weiß ich natürlich nicht, ob ich hier sitzen würde und dann totalen Selbsthass hätte, weil ich einen Fehler gemacht habe und mir selbst nicht verzeihen. Ich weiß es nicht, aber
weißt du, was ich glaube, wo das ganz, ganz doll der Fall ist? Dieser Gedanke, der in einem aufkommt, dass man sehr sauer auf sich selber ist und einem, also sich selber nicht verzeihen kann, ist es eigentlich, wenn man Sachen nicht gemacht hat, wenn man sich nicht bei jemandem entschuldigt hat oder wenn man nicht das Gespräch gesucht hat. Vielleicht ist was Schlimmes, was Tragisches passiert. Ich komme dann nur gerade drauf, weil zum Glück war ich noch nie in dieser Situation. Aber ganz häufig ist es ja, dass man da seinen eigenen Schweinehund irgendwie überwinden muss, um irgendwie wieder Frieden zu stiften. Auch ich sag jetzt mal ein ganz banales Beispiel. Wir beide, wir hatten Streit. Oder wir haben nicht miteinander geredet, richtig auf die Kette kriege ich es nicht mehr. Aber irgendwann kam ja der Punkt, wo wir uns wieder angenähert haben, weil wir uns vermisst haben. So habe ich das zumindest für mich abgespeichert. Ja. Und ich hätte ja aber auch eigentlich sagen, und dann habe ich, glaube ich, ich weiß noch, dass ich war, glaube ich, ein bisschen angetrunken und habe dir eine Nachricht geschickt, so roundabout.
Ja.
Und das war auch gut so, aber hätte ich vielleicht ja auch nicht machen können und dann hätten sich die Parteien weiterhin versteift und dann wäre irgendwann dieser Punkt unmöglich. So, und dass man dann irgendwann nach 10 Jahren dann denkt so, boah, scheiße, ich ärgere mich eigentlich, dass ich an der Situation ihr nicht geschrieben habe, weil ich hätte sie gerne wissen lassen, dass ich an sie gedacht habe.
Ja.
Und ich glaube, ja, da könnte ich sehr gut verstehen, dass man sich das selber nicht gut verzeihen kann.
Ja, oder auch nochmal im Extremfall, du hast dich mit jemandem nicht ausgesprochen und dann ist irgendwie ein Todesfall und du kannst das niemals tun.
Ja.
Das ist, glaube ich, so auch so krasse Sachen, wie ich verzeih mir nicht, dass ich nicht dieses Gespräch geführt habe oder so, ne?
Ja, voll.
Um euch ein bisschen was Positives reinzubringen.
Ja. Bei uns in der Familie war es so, dass wir drei Geschwister auf einer Etage unsere Zimmer hatten und ich bin ja die älteste von drei Geschwistern und mein Bruder ist 7 Jahre jünger als ich und der klopfte irgendwann eines Nachts bei mir an der Tür und der mag vielleicht 7 gewesen sein und ich war 12, 13, so gerade Anfang der Pubertät und er sagte, Samira, ich kann nicht schlafen, mir geht's nicht gut, kann ich bei dir schlafen? Aber es war so ein Ding, er wollte immer zwischendurch bei mir pennen, weil es einfach gemütlicher war.
Ja.
Und dann habe ich wirklich total schroff gesagt, geh in dein Zimmer, lass mich in Ruhe, geh schlafen. Und dann meinte er aber nochmal mit Nachdruck, mir geht's irgendwie nicht so gut. Und ich dachte, das wäre so eine Falle gewesen. Er wollte unbedingt bei mir pennen einfach. Und dann habe ich gesagt, ist mir jetzt scheißegal, bitte geh. Und dann ist er rausgegangen und am nächsten Morgen musste der ins Krankenhaus, weil er irgendwie 41 Fieber hatte und
oh mein Gott,
was ganz Schlimmes hatte. Und bis heute, also es ist total verständlich, dass ich als ältere Schwester in der Pubertät so reagiert habe, weil wenn du kleine Geschwister hast, ist es die Hölle gewesen damals. Und ja, die wollten immer was von dir und ich wollte meine Ruhe. Aber heutzutage reden wir noch sehr häufig darüber so, dass er sagte, ja Samira, ich weiß, wie herzlos du bist. Ich weiß noch ganz genau, wie du mich aus dem Zimmer geschickt hast.
Oh Mann, das tat auch gerade im Herzen weh. Vor allen Dingen jetzt als erwachsene Person, wenn
ja,
man sich
voll,
so, weißt du, so einen kleinen Jungen ja vorstellt. Oh Mann.
Ja, da denke ich auch mal so, ach Mensch, hätte ich da ein bisschen nachsichtiger gewesen. Aber ja, ist ja fernab davon eigentlich. Aber ja, Sachen nicht tun, ich glaube, das kann man bereuen und dann auch sauer auf sich sein.
Ja, aber ich glaube, ja, nee, ich kann hier leider keine Tipps geben, außer Leute, lasst los. Das wäre das Einzige, was ich sagen könnte, zu wenn jemand sich, ich weiß nicht, wie man sich, ich kann leider keinen Tipp geben, wie man sich selbst verzeiht, aber ich würde nach wie vor gerne eure Gedanken und Geschichten dazu lesen auf Instagram. Übrigens auch nochmal ganz, ganz großes Danke an alle Leute, die Nachrichten rausgeschickt haben zum Thema Grenzen setzen. Es kam so viel Input, dass ich nicht auf alles geantwortet habe, aber ich habe, ihr könnt sicher sein, ich habe alles davon gelesen, auch wenn ich, wenn es da nicht steht. Ich schaue mir das immer alles auch in den anderen Ordnern an und ganz, ganz großes Danke für eure Nachrichten. Das hat so gut getan, das zu lesen und sich nicht alleine zu fühlen damit. Und alle Leute, die mir eine Nachricht geschrieben haben, glaubt mir, es gibt viele von uns da draußen.
Ja, ich finde das auch toll, dass die Interaktion stattfindet. Vielen Dank für eure Nachrichten.
Ja. Okay, Sam, was sagst du? Soll ich noch ein kleines Zettelchen ziehen?
Ready when you are.
Bist du bereit für eine Sexualität?
Na klar, bin ich bereit.
Sexualität?
Sexuelle Fragen.
Ja. Orte, an denen ihr gerne mal Sex hättet.
Uiuiuiui.
Okay, Sam, fällt dir da direkt was ein? Oder falls dir, nee, Punkt, Fragezeichen. Fällt dir da direkt was ein?
Das ist geheim.
Das ist geheim?
Nein, Orte, an denen wir gerne mal Sex haben wollen würde. Ich habe eine Fantasie schon seit einer geraumen Zeit, die ich jetzt hier preisgeben werde.
Know.
Es ist jetzt kein Ort in dem Sinne, aber ich habe in meiner Vorstellung immer gedacht, ich hätte gerne mal eine kleine Sexualität auf einem Billardtisch.
Ratatatata.
Ich weiß nicht, woher das kommt. Diese Idee kam irgendwann mal. Und ganz häufig, wenn ich einen Billardtisch sehe, denke ich so, hallo, Billardtisch.
So, geht es nur um den Billardtisch oder hast du auch so was Bestimmtes im Kopf, eine bestimmte Position, die du vielleicht mal irgendwo gesehen hast?
Ich weiß nicht, das ist für mich, glaube ich, vielleicht hat man das irgendwo mal so aufgeschnappt, weil das Licht ist so ein bisschen gedimmt, habe ich das Gefühl. Und Billardspielen macht auch mega viel Spaß. Und dann in so einer Zweikonstellation und dann, keine Ahnung, irgendwie mit diesem, in diesem, an diesem Tisch, keine Ahnung.
Das ist ja auch ein sexy Ort auf eine Art und Weise, ne? Der ist so ein bisschen ein sexy cool, Ort, ja. Aber oft auch so ein bisschen gedimmtes Licht. Ich gehe jetzt mal davon aus, du hast nicht so ein Spieleparadies, wo man um 12 Uhr mittags hinfährt und da sind 20 Billardtische in einem.
Und daneben ist noch ein Kicker und daneben ist noch so ein Erding, so ein Lichtdingsbums. Nee,
und
so meinst du.
Ein Trampolinfeld für Kinder.
Nein, also das finde ich schon sehr sexy, weil eigentlich hätte ich sonst alles mit Wasser irgendwie interessant gefunden, weiß aber, dass sich das nicht so gut anfühlt, wie man sich das möglicherweise vorstellt.
Ja, da habe ich auch eben drüber nachgedacht. So Wasser finde ich richtig spannend und der erste Gedanke ist, oh, Flora.
Ja, eben. Ist da Chlor drin? Ist es Salzwasser? Worauf muss ich Rücksicht nehmen?
Es sollte am besten ein sehr unbakterieller See sein, damit das Wasser nicht salzig ist, aber auch nicht
pH-hautneutral.
Also der Bodensee. Ich glaube, der Bodensee, dem sagt man nach, dass er zu sauber ist, als dass er langfristig sein Biotop halten kann oder so.
Ist dem so? Wahnsinn.
Ich weiß gar nicht, ob das biologisch überhaupt korrekt war, wie ich das gerade gesagt habe, sein Biotop halten kann. Das habe ich auf jeden Fall mal herausrecherchiert, als ich so total erstaunt
Sex
war.
Sexseen gesucht habe.
Als ich Sexszenen gesucht habe, als ich am Bodensee das Wasser mich so irritiert hat, weil ich dachte, ich wäre in der Karibik.
Okay, und sonst?
Ich habe ehrlich gesagt jetzt nicht so spezielle Orte, wo ich dir jetzt sagen kann, das genau. Aber ich hatte auf jeden Fall mal eine Sexualität in Spanien. Okay, das hat jetzt wirklich nichts mit diesem Ort zu tun, aber so ein bisschen mit den äußerlichen Gegebenheiten, die ich mag. Ich habe sehr gerne Sex im Stehen.
Okay.
Also, wenn ich eine Anlehnung eine Wand hinter meinem Rücken habe und beide Menschen stehen, dann wird da irgendwas getroffen in meiner Biologie, was optimal ist.
Ah, okay.
Und gleichzeitig mag ich es auch so ein bisschen, wo zu sein, wo es theoretisch draußen ist, aber so, dass ich jetzt nicht Angst haben muss, dass jemand kommt, doll. Weißt du?
Okay.
Also ich bin jetzt nicht die Person, glaube ich, die jetzt in einer Umkleidekabine bei H&M Sex hat und entspannt ist oder den Nervenkitzel mag, sondern ich würde mir, das würde mich pur stressen.
Mich auch. Aber so in der Natur, im Wald, so diese, also man ist eigentlich ungestört und man geht das Risiko einfach ein, dass da jemand mit seinem Dackel irgendwann läuft.
Genau, aber doch schon nicht so auf dem Weg, sondern weiter weg. So, das Risiko ist gering, aber es könnte sein und es ist schon ein bisschen naughty gerade. Das weißt du so irgendwie. Okay. Ja, ansonsten fällt mir jetzt ehrlich gesagt so nicht irgendwas Spezielles ein. So, ja.
Ja, weiß ich auch nicht. Ich hatte meine Sexualität in der Sauna. Das war eine ganz dumme Idee.
Oh, crazy. Das hatten die damals Brooke und Rich bei Reich und Schön. Die hatten auch immer Sex in der Sauna.
Nee, sorry. Weil, also bei mir war das so, dass ich die Position eingenommen habe, dass mein Kopf so ein bisschen weiter oben ist.
Oh Gott, Hölle, Alter.
Ja, und da oben sind dann auf einmal nochmal 95 Grad. Und ich dachte mir nur so, nein, das ist einfach zu heiß.
Ja, voll.
Also das war überhaupt nicht sexy. Bah.
Aber ich finde, solche Geschichten kommen manchmal, nicht immer, aber manchmal aus so einer Zeit, wo man vielleicht noch so frisch ist, dass man überall Bock hat.
Voll genau die Zeit war das.
Und das sind die geilsten Zeiten, wenn es eigentlich so egal wo ist, der Vibe steht immer, egal wo du bist, ob du jetzt im Schwimmbad bist oder zu Hause oder.
Wieso ist das in den jungen Jahren so, dass du dir einfach denkst, oh, es ist nachts, ich komme nach Hause. Komm, lass uns in den Garten von den Nachbarn gehen.
Ich glaube, das hat nichts mit dem Alter zu tun, sondern ich glaube, das hat auch was mit dem, vielleicht auch ein bisschen was mit der Anfangs-Kennenlernphase zu tun, weil da die Hormonausschüttung so krass hoch ist?
Also, dass man einfach crazy ist am Anfang. Nee, das kommt auch auf den Typ Mensch an, das muss ich auch sagen.
Ja, das kann sein, aber ich hatte das bisher eigentlich in jedem Anfang von jeder Beziehung, dass ich eigentlich nonstop horny war. Und das ist ja auch so das Trickige, dass dann längerfristig mit so ein bisschen weiter sparkeln zu lassen. Das ist ja eine Aufgabe, da musst du halt mehr für überlegen, wie kann man das machen. Am Anfang musst du nicht überlegen, da musst du nur Unterhöschen ausziehen.
Wir hatten den Zettel, glaube ich, schon mal, da hast du, oder? War das ein Fun oder ein Abfaktor? Da hast du die Waldgeschichte erzählt.
War ein Abfaktor wegen der Frau, die so dumme Sachen gesagt hat, als sie an unserem Auto vorbeigegangen ist. Die hat uns so richtig geschämt für das, was wir gemacht haben.
Die war doch nur neidisch.
Und es ist nicht so, dass wir einfach weiter Sex gehabt hätten, ja? Ich habe einen riesengroßen Haufen Berg an Klamotten über mich drüber gelegt und habe mich totgestellt.
Ich kann es mir so krass gut vorstellen.
Und nichts gesagt. So, also wie wenn ich mich nicht bewege, dann sieht mich keiner. Und sie hat so richtig genossen, so Salz in die Wunde zu streuen, um mich zu schämen. Ja, genau, das war damals ein, ich weiß gar nicht, ob es ein Ab- oder ein Fun-Faktor war. Aber Natur finde ich allgemein gut.
Ach so, ich bin gar nicht so der Naturmensch, was das angeht. Das lenkt mich zu sehr ab, glaube ich.
Kommt ein bisschen drauf an, was es ist. Also ich habe jetzt auch nicht unbedingt so Bock, mit dem Arsch auf so einem Baumstamm zu sitzen. Aber irgendwie habe ich sehr positive Erinnerungen an sexy Times im Auto irgendwo in der Natur. Aber wahrscheinlich, weil das auch genau wieder am Anfang so viel stattfindet. Wobei wir damals, glaube ich, sogar schon richtig lang zusammen waren bei der Geschichte.
Wir sind da nicht so kreativ gerade, ne? Muss man schon sagen.
Ja, nee, also wenn du jetzt mir wahrscheinlich 1000 Sachen erzählst, wie du bist in einem richtig fancy Hotel mit einem privaten Pool auf dem Balkon, dann würde ich sagen, oh ja, das ist auch was ich mir vorstellen könnte. Oder irgendwas, was ich in einem Film gesehen habe oder so. Da wird mir bestimmt noch was einfallen, aber es ist jetzt, das wäre jetzt auch irgendwie aus der Nase gezogen.
Ja, also für mich ist halt die Grundvoraussetzung, um Sex haben zu wollen, ist, dass ich mich wohlfühle.
Mhm.
Und dann kommt das so mit, diese Lust auch irgendwie, weißt du? Und ich glaube jetzt so zum Beispiel im Flugzeug, auf dem Flugzeugklo, würde ich mich zum Beispiel nicht wohlfühlen.
Nee, nee. Und es kommt, glaube ich, auch, das stresst und es kommt, glaube ich, auch auf die Ausprägung der Erregung auch nochmal an. Also der Vibe und wie ich gerade hormonell aufgestellt bin, ist so viel wichtiger als der Ort, an dem ich bin.
Auf jeden Fall. Safe.
Ja, Sam, hast du noch was zu sagen? Ansonsten würde ich vorschlagen, dass ich noch ein kleines Zettelchen ziehe.
Ich habe gerade noch einen Vorschlag. Ich möchte gerne, dass wir für uns selber bis zum Ende des Jahres nochmal irgendwie einen verrückten Ort uns aussuchen.
Das finde ich
Hausaufgabe.
Vielleicht kommen wir
Hausaufgabe.
Ja, vielleicht kommen wir ja aus dem Urlaub und du sagst irgendwie, boah, ich habe eine Flasche kretanischen Wein getrunken. Was trinkt man denn auf Kreta? Weiß ich nicht. Wer weiß, vielleicht haben wir ja eine gute Story, wenn wir aus den Holidays kommen.
Ja, gut. Dann gut. Bin ich auf jeden Fall bereit für einen neuen Zettel.
Gut, dann warte mal, ich suche mir mal den Zettel aus. Auf diesem Zettel steht, jetzt wird's deep, Sam.
Ja, ich bin gespannt.
Euer erstes Haustier.
Ich habe den Namen vergessen, Jacques. Du bist eine richtig schlechte Tiermutter.
Was war denn dein erstes Haustier überhaupt für ein Tier?
Ein Zwergkaninchen mit schwarz, hatte Schlappohren und eine weiße Stupsnase. Vielleicht hieß es Stupsi. Ich war kreativ bei der Namenswahl früher mit, ich muss 6 oder 7 gewesen sein und es war von einer Freundin, die haben Kaninchenbabys bekommen und ich habe ein einzelnes gehabt. Ich weiß gar nicht, ob das Tierquälerei ist und das hatte ich nicht lange tatsächlich, weil wir haben im Garten gelebt und das Kaninchen hat im Garten gelebt, es waren draußen Kaninchen und wir haben so einen Zaun aufgebaut, wo es halt auf der Wiese sich frei bewegen konnte, weil das war schön. Gut, und irgendwann so eines Nachmittags, keine Ahnung, waren wir einkaufen, dies und die, was weiß ich nicht. Und wir sind wiedergekommen und dieses Kaninchen war fort. Es war weg. Es war komplett weg. Wir wissen bis heute nicht, wo es gelandet ist. Es konnte nicht mal weglaufen eigentlich. Wir haben die Vermutung gehabt, dass es vielleicht die Nachbarskatzen waren, aber wir haben keine Ahnung.
Oder vielleicht hat es jemand geklaut.
Unser Garten war nach hinten raus, also da konnte keiner drauf gucken.
Oh. Ja, also ich weiß gerade gar nicht, was die beste Option ist. Irgendwie hoffe ich gerade schon fast, dass es jemand geklaut hat, damit jemand sich weiter drum gekümmert hat, weil ich glaube, die können sich nicht mehr um sich selbst kümmern, wenn man die so großgezogen hat. Katze wäre auf jeden Fall eine natürliche Art und Weise, aber auch irgendwie irgendwie traurig.
Übelst traurig, ich war richtig sad, das weiß ich noch ganz genau. Das war so, so traurig. Ich hatte das auch nicht lange, das hatte ich vielleicht, keine Ahnung, 2, 3 Monate und dann ist das halt passiert.
Aber dann ist es ja sogar noch, dass man, also vielleicht hat man noch nicht so eine tiefe Bindung aufgebaut, aber es ist ja auch noch ganz neu und aufregend, das erste Lebewesen, um das man sich kümmert. Das ist ja auch ganz traurig.
Oh Gott, mir fällt gerade auf, wir sind die Familie der verschwundenen Tiere.
Wieso?
Hey, wir hatten doch auch mal einen Beagle. Also wir hatten immer einen Hund eigentlich.
Hab ich den noch kennengelernt? Ich habe irgendwie gerade so ganz dunkle Erinnerungen.
Doch, den hast du kennengelernt. Ja, wir hatten den Beagle. Meine Mutter ist so, die hat sich immer irgendwelche Hunde aus dem Tierheim geholt. Wenn eins wieder verstorben ist, dann hat die wieder eins gerettet. Und das war ein sehr, sehr anstrengender Beagle, aber der war eigentlich ganz liebevoll auch. Und der hatte einen sehr starken Laufdrang. So. Und das ist, glaube ich, ganz natürlich, weil es auch eine Jagd und also er brauchte super krass viel Auslauf. Und dann waren wir irgendwann mal ein Wochenende weg und meine Oma hat sich um den gekümmert. Und
ja,
dann ist der weggelaufen und er kam nie wieder. Er kam nie wieder. Es war richtig, richtig kalt. Es war so ein Winter, wo es minus 20 Grad war. Und ich meine, irgendwer hätte mir noch gesagt, der wurde gesehen Richtung Holzhausen. Wir haben in Lübbecke gewohnt und der wurde irgendwo gesehen. Der war auch gechippt und alles, aber dieser Hund war nie wieder zu sehen. Man hat nichts gefunden, gar nichts. Das war richtig, richtig sad, weil jeder weiß, dass ein Hund ist ein Familienmitglied einfach, ne? Und der hatte halt durch seine Kondition, der konnte wirklich, ich glaube, der konnte 10 Kilometer am Stück einfach rennen, gefühlt von der Kondition her. Also es war keiner, der mal schnell wieder zurückkommt, um was zu fressen wollte. Vielleicht hat er auch die Orientierung verloren, weil es sehr kalt war und geschneit hatte oder ist irgendwo erfroren. Wir wissen es bis heute nicht. Das ist auf jeden Fall super, super sad.
Das ist wirklich richtig sad, ey. Solche Geschichten passieren öfter, als man so denkt, ne? Also wie viele Zettel auch immer aushängen von weggelaufenen Katzen noch mehr als Hunden, weil Katzen halt auch, glaube ich, einfach viel freier unterwegs sind, ne?
Aber auch bei Hunden, das habe ich jetzt bei ganz vielen Freundinnen mitbekommen, darüber habe ich noch nie nachgedacht, die binden die nicht vor dem Supermarkt an. Das wusste ich nicht, dass es ein Ding ist und dass die da geklaut werden.
Das ist so eine Sache, die mir von klein auf gesagt wurde, man bindet seinen Hund nicht am Supermarkt an, weil jemand anders könnte den mitnehmen. Und obwohl ich immer denke, als ob, habe ich es trotzdem nie gemacht, weil ich das von klein auf schon so gehört hatte und dachte, und dann passiert's wirklich mal. Und dann habe ich wirklich etwas, was ich mir mein Leben lang nicht verzeihe. Weißt du, wie ich meine?
Ja, voll krass. Das ist mir aber voll so, es hat sich so ein neues Türchen geöffnet. Vielleicht aber auch deswegen, weil wir eigentlich hauptsächlich etwas größere Hunde hatten und ich glaube, da haben Menschen noch mehr Respekt vor, als wenn du einen Dackel hast oder irgendwie so einen kleineren
ein süßes
Hund, den man
Häschen,
mal den man mal kurz schnappen kann und weg ist er. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es da eine Klauquote gibt oder so, ich habe keine Ahnung.
Crazy, oh Gott, oh mein Gott, wie schrecklich, wenn ich mir das vorstelle, ich gehe in den Supermarkt, komme wieder zurück und der Hund ist weg. Trauma.
Voll. Wie war es denn, was ist denn dein erstes Haustier? War das ein Hund auch?
Mein erstes Haustier war ein Meerschweinchen.
Mhm.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob meine Eltern irgendwie sowas wie ein Hamster hatten, als ich ein Baby hatte. Aber das erste Haustier, an das ich mich wirklich erinnere, ist ein Meerschweinchen. Das hieß Bobby. Der Hund von meiner Oma hieß auch Bobby. Ich glaube, ich habe damals gedacht, Tiere heißen einfach Bobby.
Okay.
Das war ein weiß-beige gemustertes Meerschweinchen, was sehr süß war. Ich habe es gerade auch noch im Kopf. Ich weiß, dass Bobby immer auch sehr viel Darmprobleme hatte. Also da mussten wir auch immer nachhelfen und den Bauch massieren. Oh mein Gott, das war einfach schon Vorbote. Wir waren seelenverwandt. Und ich muss zugeben, ich habe mich recht spärlich um Bobby gekümmert. Ich mag
so. Du warst halt jung wahrscheinlich, ne?
Ja, ich war so irgendwas zwischen 7 und 9, sage ich jetzt mal. Und Bobby war halt so, das war halt so in meinen, ich sollte das so sauber machen, aber habe das nicht gemacht. Und dann hat im Grunde genommen das Haustier, was man irgendwo man dem Kind versucht, Verantwortung mit beizubringen, aber es klappt nicht und dann muss man es selber machen. So im Grunde genommen war das. Und dann haben meine Eltern irgendwann gesagt, es ist an der Zeit, wir geben Bobby zu jemand anderem, weil du interessierst dich nicht für Bobby. Und das Meerschweinchen hat auch einfach mehr verdient als das, was du ihm geben kannst. Und das fand ich gar nicht gut. Und dann habe ich einfach, ich war so dramatisch, dann habe ich einfach eine Woche lang Bobby überall mit hingenommen. Ich bin auch um den, also ich habe damals in Lübbecke an einer Straße gewohnt, die heißt Jägerbach und da konntest du immer wie im Kreis spazieren gehen, weißt du? Und ich bin den ganzen Tag immer wieder 3-mal am Tag mit Bobby spazieren gegangen.
Der Arme, ey.
Ja,
so 40.000 Schritte am Tag.
Meine Eltern erzählen bis heute noch die Story, wie dramatisch ich dann einfach meine komplette Aufmerksamkeit Bobby gewidmet habe, als sie mir Bobby wegnehmen wollten. Ja, und ich glaube, dann durfte ich ihn auch behalten und er ist geblieben. Meine Aufmerksamkeit gegenüber ist allerdings dann halt auch leider wieder gesunken nach und nach.
Jetzt habe ich eine kurze Frage. Dieses Meerschweinchen-Ding, das war früher voll das Ding. Ist das heute auch noch in dieser Altersgruppe, so frage ich mich.
Ich weiß es halt auch nicht. Also früher war das ja ganz häufig so, Kinder wollten super, super gerne ein Haustier. Mit einer Katze oder einem Hund kommt natürlich extrem große Verantwortung, wenn es ums Thema Urlaub geht oder länger alleine lassen. Und das ist ja, diese Nagetiere, das ist ja so easy. Im Urlaub gibt es deinen Nachbarn, da interessieren die sich gar, also weißt du? Die kacken in ihren eigenen Käfig. Ich frage mich auch, ob das heutzutage immer noch so das Ausweichtier der Kinder ist, die gern Hund haben wollen.
Ja, es kann gut sein.
Keine Ahnung. Aber die sind halt auch wirklich sehr süß. Die stinken teilweise, also das kann auch ganz schön stinken. Mhm. Aber ich finde Meerschweinchen, wenn du die so anguckst und die so essen und mümmeln, dann muss ich auch lachen.
Ja, ich verstehe, was du meinst, aber irgendwie gibt mir das nichts. Nicht so viel, ehrlich gesagt. Nee.
Also eine lange Zeit lang fand ich das auch sehr unspannend. Ich glaube, weil ich als Kind schon sehr übersättigt war, weil so viele das hatten. Aber wenn ich mir jetzt so Nagetiere so einfach mal so beobachte, finde ich das schon sehr süß. Auch Hasen und Hamster.
Ja, mir fällt gerade ein, Jaco, wir hatten früher Vögel im Käfig. Wie schrecklich.
Ich fand das auch schrecklich, muss ich sagen.
Da kann man das so sagen. Furchtbar. Das ist furchtbar. Vögel sind zum Fliegen gemacht und wenn die in einem Schuhkarton großen Käfig sind, dann ist es falsch. Das ist falsch.
Das ist, wer hat sich das ausgedacht, Alter? Überleg mal, das Tier, wie du schon sagst, das zum Fliegen geboren wurde. Nee, ey.
Aber früher war halt noch gar kein Bewusstsein dafür, da nicht so richtig zumindest. Wir hatten so 2 Kanarienvögel in so einem größeren Käfig. Und ich weiß noch, dass ich damals irgendwann mal mit meiner Freundin den verwundeten Vogel gefunden haben. Und den wollten wir aufpäppeln wieder. Der, keine Ahnung, Flügel gebrochen oder was
der
auch immer.
Der Traum eines Kindes.
Der Traum eines Kindes. Und das Geile war, meine Eltern waren all in. Wir retten diesen Vogel. Und es war so ein Familienprojekt dann. Wir retten diesen Vogel.
Wie schön.
Das war richtig, richtig schön. Und dann haben wir den in den Käfig gepackt, wo auch die anderen Vögel drin waren. Ich weiß gar nicht mehr, ob da noch Vögel drin waren oder ob der Käfig leer war. Auf jeden Fall war das der Käfig, der ursprünglich für unsere Kanarienvögel da war. Und dann haben wir ein paar Tage uns Mühe gegeben. Und irgendwann, und das ist jetzt richtig tragisch, ist der irgendwie ertrunken.
Oh nein, was in der Wasserschale oder so?
Ja, ich weiß nicht, wie das passieren konnte.
Ja, es ist aber auch wirklich extrem schwierig als Laie, so einen gestrandeten Vogel großzuziehen. Ne? Also ich habe es einmal versucht mit einem Vogel, das hat gar nicht funktioniert. Und auch irgendwann mal, glaube ich, mit so Feldmaus-Babys. Und das ist auch komplett daneben gegangen. Also, aber wie lange hat der überlebt insgesamt?
3 Tage, 4 Tage.
Ja, ich glaube, dass das ganz häufig passiert in den ersten Tagen. Es ist halt nochmal was anderes, als wenn du irgendwie so von klein auf von Menschen gezüchtete Tiere holst, wo du eine Anleitung für mitkriegst, weißt du?
Ich weiß, dass mein Herz gebrochen war danach. Ich war ganz, ganz traurig, weil das war so eine emotionale Sache. Ne? Du hast ihn gefunden mit deiner Freundin und ihr habt ihn nach Hause gebracht. Ihr habt keinen Ärger gekriegt, dass ihr einen Vogel angefasst habt, sondern ja, wir retten den. Meine Mutter ist auch so eine Tierretterin, das ist hier ganz wichtig. Und dann haben wir da halt sowas draus gemacht und dann ist er gestorben. Schön.
Ja, aber ihr habt's versucht. Er wäre ja wahrscheinlich so oder so gestorben, weil er angeschlagen war und ihr habt euer Bestes gegeben.
Eben, eben, ne? Genau so ist es, Jaco.
Ah, ja.
Wenn du dir, okay, ich habe jetzt nochmal eine Frage, die ist total unsinnig, aber ich finde es voll spannend. Wenn du jetzt ein Tier von klein auf aufpäppeln müsstest, aus Menschenhand, weil es wurde zum Beispiel von den Eltern nicht angenommen, welches Tier würdest du gerne aufpäppeln?
Oh, das ist super schwierig zu sagen, weil es gibt natürlich so Special-Tiere, die ich mega cool oder schön finde, die aber halt überhaupt gar nicht für Menschenhand gemacht sind.
Ja.
Deswegen würde ich wahrscheinlich, also es sollte ja am Ende ein Tier sein, was auch bei mir bleiben kann, weil ich glaube ich nicht dazu in der Lage wäre, ein Tier auszuwildern. So, weißt
du? Okay, wir können das Ganze vereinfachen in unserem Kopf. Wir dürfen Praktikum machen in einer Tierauffangstation und es gibt verschiedene Tiere, die gerettet werden müssen, ohne dass man die Verantwortung jetzt komplett auf sich halten will. Welches Tier liegt dir so am nächsten? Was würdest du, wo du denkst, oh, das fände ich voll schön, das von klein auf so mit zu beobachten?
Ich überlege jetzt gerade, fällt dir direkt sowas ein?
Ich glaube schon, aber ich weiß nicht warum.
Kannst du es sagen? Dann kann ich noch ein bisschen überlegen.
Ich glaube, ich würde gern mal einen Baby-Koala.
Oh, das ist so aber auch schon sehr süß.
Ja, die sehen so süß aus. Ich habe noch nie einen in echt gesehen. Weiß nicht, ob früher mal im Zoo oder so, aber ich erinnere das nicht. Und die finde ich schon sehr, sehr süß.
Koala sind wirklich sehr süß, ja. Mhm. Ich habe auch zuerst an so exotische Sachen gedacht, muss ich sagen. Nee, als allererstes habe ich an einen Fuchs gedacht, weil ich Füchse so super schön finde. Aber dann habe ich auch an so exotische Sachen gedacht. Dann habe ich auch überlegt, vielleicht ein kleines Känguru oder so.
Und dann peppelst du den auf und hast so ein Anabolika-Känguru.
Ja, ich hätte gern so ein Zwerg-Känguru. Weißt du, nicht diese großen, die so stark sind, sondern so ein Zwerg-Känguru.
Das habe ich diese Bilder immer so krass.
Das habe ich erst dieses Jahr gelernt. Ich weiß nicht, ob du mir das erzählt hast oder Kevin. Und dann habe ich gegoogelt und dann ist mir erst aufgefallen, es sind nicht alle Kängurus so klein und süß und flauschig, wie ich das in meinem Kinderbuchkopf habe. Alter Schwede.
Den willst ja du nicht einfach so begegnen.
Richtige Bodybuilder.
Ja, voll.
Ja, aber ich finde auch, also ich habe, mir ist dieses Jahr was passiert. Ich war bei meiner Cousine und meine Cousine hat auf einen Hund aufgepasst. Und ja, der war halt ganz normal bei ihrem Garten. Und sie erzählte mir schon, dass er am Morgen irgendwie mit einem Babyküken ankam. Und das war aber schon tot. Und wir saßen im Garten und auf einmal kam der mit dem nächsten Babyküken in der Schnauze an.
Oh nee,
und ich habe die ganze Zeit diesen Garten durchsucht, weil ich gedacht habe, da ist ein Nest runtergefallen. Und dann kam der später wieder mit einem Babyküken an und ich dachte, wir müssen dieses Nest finden. Wer weiß, wie viele da noch drin sind. Und wir haben es dann auch irgendwann gefunden. Aber der Hund hat sozusagen schon alle so davor rausgeholt. Und 2 lagen noch drin. Die habe ich natürlich unantastet genauso da liegen gelassen. Und habe dann auch das erste Mal, das wusste ich gar nicht, erfahren, dass es Bodenbrüter gibt. Also Vögel, die einfach im Boden, im Laub oder unter Wurzeln ihre Nester bauen, das ist natürlich total gefährlich. Kann die mal jemand eine Fortbildung mit denen machen?
Ja. Bitte macht ein paar Warnlichter.
Oh, das tat mir so leid. Und dann haben wir auch irgendwie erstmal so eine Wärmflasche gemacht und die Vögelchen da draufgelegt. 2, 3 Stück waren das, so zusammengelegt, weil ich irgendwie diese Brutwärme erzeugen wollte und wusste jetzt natürlich überhaupt gar nicht, sind die verletzt oder nicht, weil die noch so jung waren. Ne? Mhm. Also so richtig, dass sie noch kein, dass sie nur so ein, so, weißt du, wenn die so süß sind, die sind noch wie Hähnchen nackt.
So aber eklig dann, aussehen.
Nee, ich finde das ganz süß und dann haben die aber schon trotzdem eine Frisur.
Hauptsache.
Weißt du? Ja. So ein Iro. Und es sah so süß aus einfach und da, ey, wie schnell man so eine Bindung zu Jungtieren bekommt, auch wenn das einfach nicht deine eigene Rasse ist, ne? Das ist ja krass einfach. Mhm. Dass da kommen einfach Gefühle auf und ich glaube, völlig egal, welches Tier es wäre, einem wird das Herz bluten, wenn die die ersten Schritte machen und das ja. erste Geräusch machen. Oh Gott.
Babytiere sind einfach so süß.
Ja. Das wäre, glaube ich, auch so mit, das wäre mit einem Traumjob.
Was,
so,
was weißt eine du? Baby, Babystation für Tiere.
Ja, oder es gibt ja so Leute, die auch so in so Naturreservaten arbeiten und die Tiere da trotzdem ganz normal und frei, also vielleicht auch so in, zu Forschungszwecken, aber trotzdem haben die vielleicht da ein paar Tiere, die aufgepäppelt werden oder medizinisch versorgt werden und sowas. Mhm. Das fände ich richtig cool. Trotzdem wünsche ich keinem Fuchs, keinem Koala, dass wir ihn draußen finden werden und er uns überlassen ist. Aber ja, schön wäre es. Das Praktikum würde ich auf jeden Fall gerne antreten.
Oh, ich würde so gerne mal wieder ein paar Tiere sehen. Mhm. Man sieht so selten Tiere.
Ich finde das so cool. Freunde von mir haben mal in Afrika sich so ein Auto ausgeliehen und sind dann richtig so in diese Wüsten, ich weiß nicht, wie man das nennt, in diese Wüsten-Safari-Gebiete gefahren und haben da einfach stundenlang gelegen und gewartet. Und dann, wenn du Glück hast, dann ziehen so Karawanen an dir vorbei, so, keine Ahnung, Elefanten, Giraffen in freier Wildbahn.
Mega das ist schon krass. Echt Wahnsinn. Das würde, ich glaube, ich würde ein bisschen heulen dann.
Ja, das ist schon echt special. Oh, ja, Sam, was sagst du? Wollen wir aufhören, wenn es am schönsten ist?
Na, aber hallo.
Dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Abonniert uns gerne auf Spotify oder gebt eine Bewertung auf iTunes oder eurer favorisierten Streaming-Plattform
so
für
ist
uns ab.
Es.
Und ansonsten, stay edel.
Stay edel und wir hören uns nächste Woche wieder, wie gewohnt. Tschüssi.
Macht's gut. Tschüssi.